Am Anfang stand das Exil. Stellen Sie sich einen Burschen von zarten 14 Jahren vor. Eines Morgengrauens wandert er den Weg zum Schloss Basoche in der französischen Bourgogne. Als einziges Gepäck ein Bündel über der Schulter. Lange Beine, spitze Nase. Das Haar schwärzer und glänzender als die Flügel der burgundischen Raben. Dieser Bursche also war ich, Marti Zuviria, auch unser guter Zuvi oder Zuvi Langbein. Erst vor 4 Tagen hatten mich Lyons Karmeliter aus ihrer Schule geworfen, wegen schlechten Betragens. Meine letzte Hoffnung war, dass man mich in Basoche als Schüler eines gewissen Marquis de Vauban annahm. Vor 1 Jahr hatte mein Vater mich nach Frankreich geschickt, weil er den politischen Verhältnissen in Spanien nicht traute. Es war keine Lehranstalt für die Elite, sondern für Söhne aus weder armen noch reichen Familien. Mein Vater war das, was in Barcelona offiziell den Titel »Ehrbarer Bürger« trug. Seltsame Titel haben wir. Um als ehrbarer Bürger zu gelten, musste man über eine gewisse Geldsumme verfügen. Mein Vater besaß genau die Mindestsumme. Das hatte er immer beklagt. Wenn er betrunken war, raufte er sich die Haare und rief, »Von allen ehrbaren Bürgern bin ich es am wenigsten!« Der Mann war zu ernsthaft, als dass er je den eigenen Witz begriffen hätte. Zumindest besaß die Karmeliterschule einen gewissen Ruf. Mit 14 war ich bereits ein ganzer Kerl. Eines Nachts ließen wir älteren Schüler uns in Lyons Tavernen restlos volllaufen. Es war der erste Rausch meines Lebens. Als schon der Morgen dämmerte, meinte einer, man solle zurück ins Logis. Ich sah eine Kutsche und sprang auf den Bock. »Kutscher, zum Sitz der Karmeliter!« Der Mann sagte etwas, ich verstand ihn nicht, und im Alkoholnebel und jugendlichen Schwung schubste ich ihn mit einem Stoß vom Gefährt. »Sie wollen uns nicht fahren? Fein, dann fahren wir selbst!« rief ich und packte die Zügel. »Eingestiegen, Jungs!« Die 10, 12 Trunkenbolde enterten das Gefährt und ich ließ die Peitsche knallen. Die Pferde bäumten sich auf und trabten los. Ich fand das höchst vergnüglich und wunderte mich plötzlich über die erschrockenen Rufe hinter mir. »Marti, halt an!« Ich drehte mich um. Meine Kumpel, die keine Zeit gehabt hatten, sich richtig zu setzen, purzelten hinunter und ich fragte mich, sind die so besoffen, dass sie sich nicht mal auf einer Kutsche halten können? Aber das war nicht alles. Uns verfolgte ein wütender Schwarm Menschen. »Und denen? Was habe ich denen getan?« fragte ich mich weiter. Beide Fragen mündeten in eine einzige Antwort. Meine Freunde hatten nicht in die Kutsche steigen können, weil es gar keine war, sondern ein Leichenwagen. Und unsere Verfolger waren der Leichenzug aus Angehörigen. Ihrem Kreischen nach waren sie wirklich in Rage. Mir fiel nichts Besseres ein, als zu fliehen. Mehr konnte ich ohnehin nicht tun, denn die Pferde waren durchgegangen. Hilflos zog ich an den Zügeln. In furchterregendem Tempo rasten wir auf eines der berühmtesten Kristallgeschäfte Lyons zu. Im Morgenlicht hielten die Pferde die verglaste Schaufensterfront wohl für einen offenen Durchgang. Pferde, Kutsche, Sarg, Toter und ich, wir schossen hinein und verteilten uns über das Ladeninnere. Splitterndes Glas hat einen ganz besonderen Klang. Vor allem 20.000 Gläser, Lampen, Flaschen, Spiegel, Kelche und Krüge, die mit einem Mal zerspringen. Bis heute begreife ich nicht, wie ich mehr oder weniger heil bleiben konnte. Ich ging auf alle Viere und beäugte die Kristallkatastrophe. Die hinteren Türen der Kutsche waren aufgesprungen. Der Sarg auf dem Boden war offen und leer. Benommen vom Aufprall fiel mir nichts Besseres ein, als mich im Sarg zu verstecken und den Deckel zu schließen. Mein Schädel brummte gewaltig. Wir hatten uns die Nacht lang von Taverne zu Taverne gesoffen, dann die Wahnsinnsfahrt und der Schlag vor den Kopf. Ich schmiegte die Wange an den Samt im Sarg und versank in Bewusstlosigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich dort ruhte, doch ein bisschen länger und ich wäre für immer dort geblieben. Ein Ruckeln weckte mich. Mein geschlossenes Bett schaukelte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich mich erinnerte, wo ich war. »Hey, hey, aufmachen!« schrie ich los und schlug gegen den Deckel. »Macht auf, Schweinehunde!« Mein Sarg schaukelte, weil sie ihn ins Grab senkten. Als sie mich hörten, zogen sie ihn wieder hinauf. Mehrere Hände öffneten ihn und ich sprang heraus wie eine verbrühte Katze aus dem Topf. So ein Grusel! »Fast hätten sie mich lebendig begraben«, kreischte ich zurecht, empört. Der Hergang ließ sich leicht erschließen. Die Angehörigen hatten den Sarg einfach wieder in den Wagen gestellt, ohne erst zu prüfen, ob ihr Verwandter darin lag oder der gute Zuvi. Das war knapp gewesen. Aber am nächsten Tag musste ich dafür gerade stehen. Der Inhaber des Kristallgeschäfts drohte damit, den Orden vor Gericht zu bringen. Als er den Schaden begutachtete, war er zu allem Überfluss auf den Leichnam eines rechtschaffenen Bürgers gestoßen. Oben an der Decke hing er an einem Lüster. Der Aufprall hatte ihn dorthin katapultiert. Diesmal war ich zu weit gegangen. Der Prior ließ mir nur zwei Alternativen: mit einem schimpflichen Schreiben nach Hause zurückzukehren oder mich zum Schloss Basoche zu begeben. Nach Hause? Wenn ich von der Schule flog und nach Barcelona zurückkehrte, würde mein Vater mich umbringen. Ich entschied mich für Basoche. Aber genug von diesen Kindereien. Ich näherte mich an jenem 5. März 1705, also zu Fuß dem Schloss Basoche. Das Gebäude war eher Palais als Festungsbau, eher anmutig als protzig. Über die Mauern erhoben sich drei Rundtürme, gekrönt von schwarzen Kegeldächern. In dem flachen Land zog es die Augen wie ein Magnet an, so dass ich nicht einmal die Kutsche kommen hörte, die mich überholte und fast überfahren hätte. Der Weg war so eng, dass ich gerade noch zur Seite springen konnte, während die Räder eine Morastwelle schlugen, die mich von Kopf bis Fuß erwischte. Das schien zwei Dreistlinge in meinem Alter zu amüsieren, die ihre Köpfe durch die Fenster des Gefährts streckten. Während sie sich entfernten, lachten sie über mein Unglück. Ein Unglück war es wahrhaftig, denn ich hatte es für angebracht gehalten, mich in meinen besten Kleidern einzufinden. Wie sollte ich schlammbeschmiert vor einem Marquis erscheinen? Sie können sich vorstellen, in welcher Gemütsverfassung ich in Basoche eintraf. Die Tore waren noch geöffnet, denn zwei Minuten zuvor war die Kutsche der Dreistlinge eingefahren. Ein Knecht kam und schimpfte: »Wie oft muss ich euch Pack sagen, dass es nur Montagsalmosen gibt? Raus!« »Ich komme als Ingenieursanwärter und bringe Empfehlungsschreiben«, verteidigte ich mich, während ich versuchte, mein Bündel zu öffnen. Der Mann hörte mir nicht einmal zu. Plötzlich hielt er einen Knüppel in der Hand. »Weg hier, Gauner, du!« »Glaubst du an Engel, mein teutonisches Mondkalb?« »Ich nicht, aber in Basoche gab es drei davon. Der erste erschien in dem Moment, als mir der Prügel schon die Rippen zerpauken wollte. Dem Gewand nach war der Engel eine Dienerin, aber eine Autorität ging von ihr aus, die ein höheres Amt nahelegte. So fest man auch behaupten mag, die Engel hätten kein Geschlecht, ich versichere Ihnen, dieser hier war eine Frau.« Und was für eine! Den Reiz jenes Wesens zu beschreiben, ist mir nicht gegeben. Ich sage nur, dass sie als Frau genau das Gegenteil von dir war, liebe, grässliche Waltraud. Nicht böse werden. Das heißt nur, dass du einen dickeren Hintern hast als eine Biene und sie die Taille einer Wespe hatte. Deine Haare scheinen immer aus einem Fass voll Fett zu kommen, während die ihren fein und locker über die Schultern fielen, vom Rot der Wassermelone. Ich sage nicht, sie wäre vollkommen gewesen. Der kantige Unterkiefer verlieh ihr allzu viel Charakter für eine Frau. Aber besser zu viel des Guten als zu wenig. Dir haben sie das Kinn gestohlen, was dein Gesicht zu einem Abbild des Kretinismus macht. Was noch? Ach ja, wie die meisten Rotschöpfe hatte sie Sommersprossen. Sie sah aus wie ein Zauberwesen. Wenn ich es mir recht überlege, zählt zu den wenigen Helden dieses Jahrhunderts, die ich nicht kennengelernt habe, der Pantoffelheld von Mann, der Nacht für Nacht so eine Vogelscheuche wie dich erträgt. Warum heulst du? Habe ich etwas Unwahres gesagt? Na los, nimm wieder die Feder! Das junge Ding hörte mich an. Ich musste sie wohl überzeugt haben, denn sie verlangte die Empfehlungsschreiben. Ich erzählte ihr von dem dreckigen Streich, den man mir gespielt hatte. Sie half mir. Erst verschwand sie für eine Weile, dann kehrte sie mit Kleidern zurück. »Nimm den Gehrock hier«, sagte sie, »und lauf, sie sind schon alle da.« Ich rannte in die Richtung, die sie mir wies, und hielt erst in einem Raum mit recht niedriger Decke inne. Gegenüber befand sich eine zweite Tür. Daneben standen die beiden Kerle, die mich in Schlamm gebadet hatten. Einer war klein und stämmig, die Nase so platt, dass die Löcher wie bei den Schweinen himmelwärts zeigten. Der andere war groß, dürr und hatte Flamingo-Beine. Ich taufte sie Schweinchen und Lulatsch. Dass sie mich mit einem gleichgültigen Gruß bedachten, als sähen sie mich zum ersten Mal, muss einen nicht verwundern. Schweinchen und Lulatsch erkannten mich nicht. Sie hatten mich nur flüchtig erblickt. Lulatsch kehrte ganz offen den Rivalen heraus. »Noch ein Anwärter? Ich wünsche Ihnen Glück, aber Sie müssen wissen, dass ich die Grundlagen der Ingenieurskunst schon seit Jahren studiere. Es wird nur ein Schüler genommen und dieser Platz gehört mir.« »Lieber Freund«, schaltete sich Schweinchen ein, »du vergisst, dass ich ebenso lange wie du auf diese Gelegenheit warte.« Lulatsch seufzte. »Ich kann nicht glauben, dass der leibhaftige Vauban gleich durch diese Tür treten wird«, sagte er. »Der Mann, der 300 Festungsanlagen errichtet oder verbessert hat. 300!« »Stimmt«, pflichtete Schweinchen bei, »ganz zu schweigen von seinen über 150 Einsätzen in Kriegen, großen wie kleinen. Und das Schönste und Großartigste«, hob Lulatsch hervor, »Eroberer von 53 Städten, allesamt besser befestigt als Troja.« »Na, das fängt ja gut an«, sagte ich mir. Der Prior hatte nichts von einem Auswahlverfahren gesagt. Und es gab nur einen Platz. Wie sollte man mich nehmen anstatt einen der beiden Streber?